SWR 2 zur Person.
Mit Gabi Beinhorn. Vor 7 Jahren habe ich die Mezzosopranistin Anne-Sophie von Otter in der Maske der Amsterdamer Stopera getroffen. Hören Sie hier eine aktualisierte Fassung der Ursendung. Anne-Sophie von Otter, Ihr Markenzeichen ist Ihre enorme Vielseitigkeit und damit möchte ich auch beginnen. 2006 haben Sie das Album I Let the Music Speak aufgenommen mit Popsongs von ABBA. Sind Sie bekennender ABBA-Fan?
Ja, sehr. Das finde ich gehört dazu. Ich meine, jeder soll aber fahren, weil das ist wirklich einmalig, was dieses Band gemacht haben. Das immer noch heute, obwohl sie aufgehört haben, ich weiß nicht wann, also das war ja lange her jetzt, aber dieser Sound ist einmalig und ganz wunderbar immer noch. Ich finde diese Vielstimmigkeit und der Sound und die Songs auch und wie sie produziert sind, das ist Spitzen. Qualität und ich finde, jeder, der heute sagt, dass sie aber schlecht finden, die sollen einen auf dem Po bekommen, weil die sind gut. Dann kann man vielleicht finden, dass die Songs einem nicht so anspricht, aber der Sound ist wirklich, das war was ganz Gutes.
Und was für einen Titel von dem Album hören wir jetzt?
Das war Ljusa kvällar om våren, die hellen, schönen Abende im Frühling, die man in Schweden erlebt. Das war dieser Song aus Christina von Dövemåla.
Also Sie sind ja, Frau von Otter, mit Sicherheit die Sängerin, die in Ihrer Generation das vielseitigste und größte Repertoire hat. Ich zähle nur mal kurz Pi mal Daumen auf. Das sind die Opernpartien vom 16. bis 21. Jahrhundert. Lieder jenseits sämtlicher traditioneller Kanons, inklusive, wir sprechen noch darüber, der Lieder aus dem Konzentrationslager Theresienstadt, Raritäten aus der Klassikszene, schwedische Volksmusik oder auch ein Album mit Elvis Costello oder das Album Love Songs mit Brett Mehldau. Und im Februar 2011 haben Sie genau wegen dieser Vielseitigkeit den Frankfurter Musikpreis erhalten. Der geht ja im jährlichen Wechsel mal an klassische Musiker, mal an populäre Musiker. Ich erwähne mal ein paar der bisherigen Preisträger. Das war Udo Lindenberg, Peter Gabriel, Sir Georg Scholti und Gidon Kremer. Hat Sie das überrascht, dass Sie den Frankfurter Musikpreis erhalten haben?
Ja, das war eine Riesenüberraschung, eine wunderbare Überraschung. Eines Tages bekam ich ein Mail von meiner Agentin, dass ich diesen Preis bekommen habe. Und das war wirklich sehr schön. Und da kam ich zu dem Preis und die Oberbürgermeisterin war da. Und
Petra Roth.
Ja, genau. Eine tolle Dame, wirklich. Und Haufen von Fotografen. Und rote Teppiche. Ich habe mich so wie ein Hollywoodstar empfunden.
Ich habe mich jetzt gefragt, Sie haben so viele Ausflüge außerhalb des traditionellen Kanons und sogenannte E-Musik, sogenannte U-Musik, alles durcheinander, als wollten Sie unbedingt ausbrechen aus der Rolle der klassischen Mezzosopranistin, als würden Sie sozusagen musikalisches Frischfutter suchen. Was treibt Sie als klassische Mezzosopranistin dazu an, immer wieder auch in die Crossover-Gebiete Abstecher zu machen?
Also Frischfutter ist vielleicht gut, weil es kann ja auch Ausflüge sein im klassischen Bereich. Ich mag eben verschiedene Stile, also ungarische Musik ist ja ganz anders als deutsche oder englische Musik ist ganz anders als schwedische. Also es ist nicht um Chamäleon zu sein oder die Welt zu zeigen, das kann ich auch, sondern Spaß zu haben und so eine Art von Satisfaction, Befriedigung, dass ich neue Wege finde und es macht Spaß und für die Stimme finde ich es auch schön. Also ich genieße das Gefühl, jetzt singe ich ein Standard und danach singe ich ein Schubert-Lied und dann ein Mahler-Lied und dann eine Oper-Arie, nicht alles auf einmal, aber dass dieses Gefühl ist schön für die Stimme, genauso wie ich würde nicht immer joggen, sondern manchmal schwimme ich oder ich fahre Rad oder ich gehe den Wald spazieren und ich esse nicht immer Fleisch, sondern also ich mag Unterschied.
Und Sie langweilen sich auf die Art und Weise überhaupt nicht?
Nein, genau. Nur mit Männern bin ich ein bisschen mehr vorsichtig. Ich habe einen Mann seit 24 Jahren, muss ich dazu sagen, damit niemand eine komische Idee hat. Popular suggestion or merely an obsolete one. Forgive me for asking this simple question. I'm unfamiliar with his heart. I am a stranger him myself. Why is it wrong to murmur I adore him when it's shamefully obvious I do? I'm only waiting for my cue. I am a stranger here myself.
Das war unser heutiger Studiogast Anne-Sophie von Otter mit I'm a Stranger Here Myself aus dem Kurt Weill Musical One Touch of Venus. John Elliott Gardiner hat das NDR Sinfonieorchester Hamburg dirigiert. Anne-Sophie von Otter, als Künstlerin machen Sie viele, viele Reisen. Das kennen Sie schon gut, weil Sie ja Diplomatentochter sind und deshalb schon als Kind, von Kindesbeinen an, sehr viel gereist sind und dadurch auch sehr unterschiedliche Wurzeln, ja, Wurzeln kann man es vielleicht gar nicht nennen, haben. Sie waren zum Beispiel an einer englischen Schule, dann haben Sie als Teenager wieder in Stockholm gelebt, dann eine Zeit lang auch in Bonn. Ich kann mir vorstellen, dass es für ein Kind ganz schön schwer ist, so ein Szenenwechsel. Gerade hat man sich mit jemandem angefreundet, dann wird man wieder entwurzelt. Haben Sie aus diesen Lebenserfahrungen für sich Vorteile gezogen oder wären Sie doch lieber an einem einzigen Ort groß geworden?
Ich glaube, in meinem Fall war das nicht schlecht. Es war gut so. Also ich war 4 und dann sind wir nach einem kleinen Dorf in Deutschland gezogen, Mehlheim, außerhalb von Bad Godesberg, weil mein Vater in Bonn gearbeitet hat. Da war ich im Kindergarten und konnte kein Wort Deutsch, aber in dem Alter denkt man ja nicht so viel nach, aber man lernt es ziemlich schnell. Dann ein Jahr noch in deutscher Schule mit so Lesen und Schreiben lernen. Dann gingen wir nach London und da habe ich 5 Jahre gelebt. Und ich war so klein noch, dass ich das nicht verstanden habe. Ich habe keine, so wie ich es jetzt erinnere, habe ich nicht gesagt, nein, um Gottes Willen, ich möchte in Mehlheim bleiben. Sondern im Sommer sind wir nach Schweden gegangen zu unserem Landhaus und dann im Herbst nach London. Ich weiß noch die ersten Tage da in dieser englischen Schule, wo ich kein Wort verstanden habe. Das war nicht schön, das weiß ich noch. Aber diese Schule sonst war sehr gut und ich hatte Spaß da und es war eine nette Schule. Und danach ein Jahr in einer schwedischen Schule in London und dann ein Internat in Schweden. Aber ich würde sagen, für mich hat das geheißen, ich habe Deutsch gelernt und hätte es natürlich wieder vergessen, wenn wir nicht ein deutsches Kindermädchen gehabt hätten in London, damit ich Deutsch nicht vergesse. Und da habe ich es auch studiert in der Schule. Und dann bin ich ja nach Basel gegangen für meinen ersten Vertrag als Sängerin und damit habe ich Deutsch behalten können. Und das ist ja wahnsinnig gut. Und Englisch genauso habe ich mit 7 gelernt und das habe ich immer noch sehr gut.
Haben Sie Leichtsprachen gelernt?
Ja, also alle Kinder lernen leicht und ich habe auch eine ziemliche Fähigkeit, nicht, dass ich dann 10 Sprachen spreche, aber ich kann irgendwie Akzent und so Aussprachen gut nachmachen, was mir ja hilft beim Russisch singen oder Ungarisch singen und so weiter.
Und wo waren Sie am liebsten in Ihrer Jugend?
Diese Jahre in London habe ich geliebt. Meine Eltern waren auch sehr glücklich da. Meine Eltern waren nicht so jung, als ich geboren bin. Mein Vater 48, meine Mutter 43. Ich habe auch Geschwister, aber die waren nicht mehr zu Hause, weil die viel älter sind. Und ja, wir hatten eine schöne Zeit. Die kleine Ann-Sophie mit ihren Eltern das Meerschweinchen Peggy, das war eine schöne kleine Familie. Wir haben Ausflüge gemacht, ich habe etliche Cathedrals und Castles gesehen und wir sind am Ostern nach Schottland und am Herbst nach Wales und so weiter, viel von Großbritannien gesehen. Und es war eine sehr schöne Zeit.
Und wie ist es heute? Ihr Beruf ist ja auch mit ziemlich vielen Reisen verbunden. Es ist ja auch sehr anstrengend. Machen Sie das gerne oder ist Ihnen das gelegentlich auch mal ein bisschen zu viel und Sie wären lieber zu Hause an einem Ort?
Ja, ich bin jetzt daran gewohnt, dieses hin und her und hin und her und hin und her. Und inzwischen finde ich es okay eigentlich. Meine Söhne sind jetzt erwachsen. Also es war anstrengend, wirklich. Als sie klein waren und mit mir gewesen sind, darüber bin ich ja sehr froh, dass sie dabei waren so viel. Aber es war für uns allen anstrengend, nicht nur mich, sondern auch für den Kindern war das. Ich weiß, dass sie jetzt, wollen sie überhaupt nicht reisen, die bleiben genau da, wo sie sind. Ich sage, kommst du mit nach New York oder kommst du mich besuchen in Amsterdam? Nein, danke, sagen die dann. Aber ich liebe meinen Beruf so. Das Singen, das Musizieren liebe ich nach wie vor, also mit so einem Enthusiasmus. Dieses Reisen gehört dann dazu, weil so viel Arbeit gibt es nicht in Schweden und auch nicht mit so guten Dirigenten und Kollegen und so. Und mein Mann ist auch damit einverstanden, er arbeitet auch sehr hart. Also so ist es und ich kann auch sehr gut, ich suche mir eine schöne Wohnung aus, wenn ich lange, 6 Wochen irgendwo bin. Wie jetzt in Amsterdam habe ich eine schöne, helle, kleine Wohnung und sonst bin ich sehr genau mit Hotels, weil ich gehe nicht irgendwo hin und fühle mich nicht gut, dass das Hotelzimmer schmutzig ist oder nicht gut liegt oder so. Nein, danke. Das ist etwas, für was ich Geld ausgebe. Gut wohnen, weil sonst, ich bin ja mehr als das halbe Jahr weg von zu Hause. Dann soll man nicht in Dumps wohnen.
In Schigurem Land und wie Silber macht den Schien, vor Fünsten Schien Land und zum Boden den Zurin. Wegen sturen Blumen, ihr wilket Watte drag, tragt den Nachfrost der Blumen, som tyst slog ut i dag. In Lärka överbringar från jorden till det blå, det vårdenskap som klingar, ur minsta grisoms dröm. Var finns den klara källa som gav den mod att fly? Tid upp och sväva mellan.
Die Wolke, die Blume und die Lerche von Lars-Erik Larsson, gesungen von Anne-Sophie von Otter, am Klavier hat Bengt Forsberg gesessen, eine Kostprobe von der CD Watercolors Swedish Songs aus dem Jahr 2003. Frau von Otter, Ihre Geschwister sind samt und sonders Akademiker, Ihr Vater ist Diplomat, Sie sind Künstlerin. Sind Sie die Ausreißerin der Familie als Nesthäkchen?
Ich weiß nicht, habe keine Ahnung, warum ich Musik machen wollte und niemand, also ich habe einen Bruder, der ist sehr eifersüchtig. Er würde sehr gerne auch Musiker sein, glaube ich. Er singt in einem Chor, aber hat arbeitet mit Computers und Internet und hat Ökonomie studiert und Staatswissenschaft und solche Sachen. Ein anderer ist Soziolog. Und meine Schwester schreibt, meine Mutter hatte Vorfahren. Jemand war, glaube ich, Sänger, aber ganz so weit weg. Aber in ihrer Familie gab es so ein bisschen Literatur, Malerei, Musik. Bei meinem Vater nicht, dass ich wüsste. Die waren so Militär, Marine und so solche Sachen.
Auf den ersten Blick war das bei Ihnen ja auch gar nicht so. Sie wollten erstmal gar nicht Klavier spielen, haben dann schon ein bisschen Gitarre gespielt, später dann auch im Schulchor gesungen. Also eine ganz normale Teenager-Biografie erstmal. Hatten Sie denn ganz andere Berufspläne als junges Mädchen?
Ja, das Ernsteste, also das so, ich wollte Arzt werden. Aber
für Menschen?
Für Menschen, ja. Aber Das war wohl nicht so richtig durchgedacht. Als kleines Kind, also 7, 8, 9, 10, wollte ich ja Balletttänzerin werden. Und ich war richtig verliebt in klassisches Ballett. Wir waren oft in Covent Garden und haben Ballett gesehen. Und ich habe Autogramme gesucht von Margot Fonteyn, diese Ballerina in den 60er Jahren, und Rudolf Nureyev. Ich wusste, welche alle diese Menschen waren. Und diese Musik hat mir so angesprochen. Und ich habe stundenlang herumgetanzt in dem Wohnzimmer zu Hause und so Fantasien gehabt, dass ich die große Ballerina war. Und habe geweint, da alle möglichen Geschichten vor mich hin gehabt im Kopf. Und Tschaikowski gespielt. Weihnachten und Geburtstag war immer top auf der Liste von Geschenke. Wünsche waren die Gesamtaufnahmen von Schwanensee und Dornröschen und was sind das denn? Cinderella? Ich weiß nicht.
Es gibt Aschenputtel?
Noch. Ja, das ist so Prokofiev. Ja, immerhin. Also es war wirklich Ballett, Ballett, Ballett. Und da ich habe auch getanzt und danach war es Arzt und dann langsam, ja, Musik hat mich so gefesselt und das Chorsingen vor allem.
Ja, und dann haben Sie mit 19 nach dem Chorsingereien plötzlich angefangen, Gesangsstunden zu nehmen, solo. Wie kam es dazu?
Ja, also ich sang in dem Chor in der Schule, in dieser Internatsschule hatten wir einen ganz tollen Lehrer, sehr so dynamisch und auch ein schöner Mann. Alle Mädchen in dem Chor waren in ihm verliebt und so. Und eine meiner Freundinnen ist jetzt immer noch mit ihm verheiratet. Aber dank dieser Chor und dieser Lehrer, ja, habe ich wirklich erlebt und verstanden, wie viel Spaß das macht, mit anderen Musik zu machen. Das war wirklich so ein, wie wir in Schweden sagen, ein Aha-Upplevelse, also
Aha-Erlebnis.
Ja, genau. Ja. Und dann aber wollte ich immer Sopran singen und es hat so ein bisschen weh getan, als ich gesungen habe. Das war nicht angenehm, so immer so ein gespannt in dem Hals und da muss man irgendwann Unterricht nehmen, damit man sieht, was man besser machen kann. Und so hat es angefangen, dass ich Gesangsunterricht nahm. Und in Stockholm, dann nach der Internatsschule, sagte der Gesangslehrer, du bist Mezzosopranistin. Okay, dann habe ich nicht mehr erste Sopran gesungen, sondern zweite Sopran oder erste Alt. Und dann habe ich jahrelang in Stockholm wahnsinnig viel Chor gesungen und so ein bisschen Geld verdient auf der Seite. Also ich sang im Rundfunkchor und im Bachchor und im Kirchenchor. Und ich war immer beschäftigt, jeden Abend irgendwo anders. Und Wochenende waren Konzerte und es waren Tourneen. Und meine Boyfriends kamen aus dem Chören. Und ich habe Barockmusik so gelernt und moderne Musik, Ligeti und Xenakis und alles Mögliche haben wir gemacht. Sehr unterschiedlich und eine sehr gute Schule so. Noten lesen zu lernen und Barockmusik, Phrasierung und solche Sachen habe ich alles da gelernt, anfangsweise.
Wenn ich richtig informiert bin, hatten Sie ursprünglich vor, Musiklehrerin zu werden. Und wieso sind Sie dann doch hin zur Solokarriere gekommen?
Ja, weil es hat sich ergeben, ja, dieses Mädchen kann ja gut singen und sie soll ein kleines Solo bekommen im Chor. Und dann, ja, warum, sie soll ein bisschen größeres Solo bekommen. Sie wird dieses Jahr Altsolistin in den Johannespassionen. Ja, und singt nicht in dem Chor, sondern nur die Solos und auch in der Musikhochschule, wenn so Projekte waren, jetzt machen wir irgendwas von Stravinsky mit Bläser und Gesang, ja, wen nehmen wir? Ja, wir nehmen Anne-Sophie und ja, Bit by Bit hat das so angefangen und ja, plötzlich hatte ich keine Lust mehr, in diesen Chören zu singen und ich hatte ziemlich viel Arbeit als Solistin, Matthäus Passion, Hamolmesse, vielleicht ein kleines Liederabend und so. Und ja, so langsam. Also war wunderbar, dass nicht alles, ja, dass es so peu à peu ging. Weil auch, ich bin froh, dass ich nie die Idee hatte als 14-Jährige, oh, ich möchte unbedingt auf La Scala-Bühne stehen und Aida singen. Diese Vorstellungen hatte ich nie. Ich meine, das kann man ja auch haben. Aber für mich war es schön, dass ich keinen so Druck auf mich hatte, erlebte.
Was mich ein bisschen verblüfft hat und vielleicht auch andere ein bisschen verblüfft, ist, dass Sie Ihre Ausbildung unter anderem bei zwei Liedbegleitern erhalten haben, nämlich bei Erich Werber und dann noch bei Geoffrey Parsons.
Ja,
was lernt
also,
man denn als Sängerin jetzt
ja,
vom Liedbegleiter?
Nein, das waren, die Wasser waren Meisterkurse. Erich Werber war in Stockholm zweimal und da habe ich zwei Meisterkurse gemacht. Das war nicht so, dass ich monatelang bei ihm studiert habe. Liedergesang ist was ganz Besonderes. Das ist so, alles ist so klein sozusagen. Ein Lied ist ja 2 Minuten lang. Und in diesen 2 Minuten muss man eine ganze Atmosphäre aufmalen für das Publikum. Und das heißt, das ist Detailarbeit mit Färbung von der Stimme. Und also es muss wirklich fein gemacht man muss die Fähigkeit haben, mit kleinen und großen Brushstrokes zu malen, also Pinselarbeit. Ja. Und also wenn man jung ist, soll man mit möglichst vielen Lehrer arbeiten, Coaching und so. Also ein paar Gesangslehrer, die einen Technik lernt, weil das kann man nicht jeden Tag unterbrechen und was Neues probieren, weil das dauert immer eine Weile, bevor man versteht und bevor die Stimme mitmacht. Aber so sonst andere Ideen von Lehrer, von anderen Sängern oder Begleiter wie Geoffrey Parsons oder Erich Werber, das ist ganz wichtig und man lernt sehr viel. Nur mit ein paar Stunden kann man ganz neue Ideen bekommen.
Invisible, eine unsichtbare Flöte von Camille Saint-Saëns, gesungen von Anne-Sophie von Otter, begleitet am Klavier von Bent Forsberg. Und die Flöte hat Andreas Ahlin gespielt, eine Kostprobe von dem Album La Bonne Chanson aus dem Jahre 1996. Anne-Sophie von Otter, als Sie Mitte 20 waren, habe ich gelesen, Sie haben Ihre Berufslaufbahn an der Oper Drottningholm gestartet und dann ging es nach Basel 1982. Und da haben Sie Ihre ersten großen Erfolge gefeiert als Mozart und als Glucksängerin. Gluck singen Sie ja auch gerade hier in Amsterdam, Iphigenie in Aulis. Welche Erinnerungen verbinden Sie denn mit Ihrem Basler Engagement?
Das waren ganz wichtige Jahre, weil ich war Anfängerin und wie gesagt war ich ziemlich... So, habe mich sehr klein gefühlt. Ich hatte eine gute, wie sagt man, Selbstvertrauen musikalisch gesprochen. Ich wusste, das, was ich musikalisch mache, funktioniert. Das kann ich. Das habe ich sozusagen immer gewusst. Was ein sehr gutes Gefühl ist natürlich, aber als Schauspielerin und auf der Bühne, das war was anderes. Da war ich sehr schüchtern und selbstbeobachtend und unsicher. Aber diese 3 Jahre in Basel, da habe ich viel gelernt von guten, netten, nicht immer nett, aber immer gut, Regisseure. Und das Ensemble war auch gut. Wir haben Spaß gehabt, privat sozusagen gekocht zusammen und Ausflüge gemacht. Und das war ja schön, dass man Menschen kennengelernt hat da und dass man Freunde hatte, mit denen man dann auf der Bühne war. Also mein Basis für was ich jetzt mache, habe ich, kann man sagen, da gelernt. Weil ich habe ja auch eine Operausbildung gemacht, 1 Jahr in London, Guildhall. Und dort habe ich mit Vera Roger, die Gesangslehrerin, studiert. Die war sehr gut, aber das szenische Studium war nichts eigentlich.
Als Sie 30 waren, ist Ihre internationale Karriere richtig in Fahrt gekommen. Das war 1985, da hat Sie Sir Colin Davis für die Hochzeit des Figaro nach London geholt, an die Covent Garden Opera. Dann sind Sie als Cherubin triumphal gefeiert worden und gleich hinterher haben Sie noch internationale Erfolge als Dorabella in Così fan tutte gefeiert. Mhm. Immer wieder in ihrem Werdegang blitzen Mozart, ähnlicherweise auch Gluck auf. Mozart stand nicht nur sowieso auf den Spielplänen der Theater, wo sie engagiert worden sind, sondern man hat sie häufig extra wegen Mozart geholt. Haben Sie denn selbst die Meinung, dass Sie eine Mozart-Stimme haben?
Ja, ich habe eine sehr deutliche Mozart-Stimme.
Was zeichnet eine Mozart-Stimme aus?
Ich bin lyrischer Mezzosopran und hätte eigentlich nur Mozart singen können, sozusagen, weil das ist, dieses leichtes Repertoire war für mich das Idealische. Dann habe ich ja auch andere Sachen gesungen, aber auch von dem, also wie Mozart seine Melodien und alles schreibt, hat mir sehr gut gepasst. Und die Rollen auch damals, Cherubin und Dorabella und Sesto und die Damante sind ja sehr, sehr gute, dankbare, ja, nicht immer dankbar. Dorabella ist nicht sehr dankbar im Vergleich mit Fiordiligi, da habe ich immer eifersüchtige Gefühle gehabt Fiordiligi gegenüber, weil wir singen ungefähr ähnlich viel, aber sie, die Fiordiligi hat immer Triumph, weil sie ihre zwei schönen Arien und ein Duett hat und die Dorabella-Arien sind nicht so bezaubernd. Also das war idealisch. Und Richard Strauss ist natürlich Octavian. Für was ich erinnert werde, immer noch sind Octavian und meine Mozart-Rollen.
Das war E amore un ladroncello, Amor ist ein kleiner Dieb aus Mozarts Oper Così fan tutte mit Anne-Sophie von Otter in der Rolle der Dorabella und dem Chamber Orchestra of Europe unter Leitung von Sir Georg Scholti, eine Live-Aufnahme. Mitte der 80er Jahre waren Sie an der Scala, dann Paris, dann New Yorker Met, Anfang der 90er Salzburger Festspiele, 94 Wien, das heißt dann haben Sie der Reihe nach sämtliche Prominenz unter Dirigenten und Kollegen kennengelernt. Das kann einen einerseits ja ziemlich high machen, aber auf der anderen Seite kann man ja auch als junger Mensch erstmal Angst davor bekommen, dass man plötzlich diesen ganzen berühmten Sängern gegenübersteht und mit denen gemeinsam auf der Bühne musiziert. Wie war das für Sie persönlich, diese schwindelerregende internationale Karriere, die Sie dann gemacht haben? Sind Sie da reingewachsen oder war das erstmal so der Wow-Faktor? Was mache ich hier eigentlich?
Ja, wie gesagt, ich hatte immer so eine wunderbare Basis, in dem, dass ich wusste, dass meine Musikalität und meine Stimme da war. Das war, ich habe nie daran gezweifelt eigentlich. Das wusste ich ganz genau, das habe ich und niemand kann mir das wegnehmen und eine richtige, ja, Trumpfkarte oder ein sehr, sehr schönes Gefühl und Selbstvertrauen. Nein, am Anfang habe ich wohl, es war eine Aufregung natürlich, aber nein, also es war so, wie es war. Am Anfang, die ersten Jahre, wollte ich immer nach Hause. Also ich habe mich immer nach Hause gesehen, glaube ich. Und dank einer guten Agentin war ich nicht immer auf der Arbeit, sondern sie hat mir zu Hause gelassen. Sie hat gesagt, ich merke, dass du gerne zu Hause bist in Schweden, dann sollst du nicht immer arbeiten, sondern ich kann ja auch in Schweden arbeiten und studieren und so. Das hat mir sehr geholfen, dass ich diese starke, nicht Gewürze, Würzel, Wurzel?
Wurzel, Wurzel, die starken Wurzeln.
Die starke Wurzel, nicht Gewürze. Wurzeln in der schwedischen Erde hatte ich von Anfang an. Also ein Basis, dass ich, jetzt gehe ich bald nach Hause und das ist wunderbar. Und also, dass ich diese Stabilität hatte, das hat mir immer geholfen. Und dann, wo immer ich war, also meistens hatte ich ja sehr, sehr gute Dirigenten und Orchestern und so. Und dann war es immer schön und ja.
Wer sind Ihre Lieblingsdirigenten und warum?
Ja, Lieblingsdirigent, jemand, mit dem ich lange gearbeitet habe und immer noch, ist Claudio Abbado. Ein wunderbarer Musiker, sehr intuitiv, aber auch intelligent und sensibel, sensuell. John Elliott Gardner hat sehr große Bedeutung gehabt, auch ein toller Musiker, sehr dynamisch, sehr kraftvoll, energisch, arbeitet mit Farben in seinen wunderbaren Orchestern. Orchestre Revolutionnaire, ich kann es gar nicht sagen, und The English Baroque Soloist. Also John Elliott, mit ihm habe ich sehr früh angefangen. Im 85 haben wir schon die erste Aufnahme gemacht von Monteverdi Orfeo. Und danach habe ich unheimlich viel mit ihm gemacht, sehr viele Tournees und alles Mögliche. Das war sehr schön, die Mozart-Opern. Scholti war auch sehr wichtig. Er hat gesagt, er fühlt, dass ich eine Art von Tochter bin von ihm, weil das war nicht immer der Fall. Manche waren nicht wie Töchter, sondern was anderes. Aber er hat mich sehr viel eingeladen zu La Damnation du Faust und Mozart und diese schönen Live-Aufnahmen, die wir eben gespielt haben. Also obwohl er damals schon, als ich angefangen habe, mit ihm war kein junger Dirigent, eher ziemlich alt, aber er hatte immer noch diese große Lust an Musik und jetzt arbeiten wir und du kommst zu mir und wir arbeiten. So, meine Liebe, so sollst du singen. Also mit solchen Dirigenten mag ich singen, die, obwohl sie jung, alt oder dazwischen sind, sie haben alle eine unglaubliche Liebe zu Musik und zu Musik machen und es geht ein bisschen auf Leben oder Tod. Und die haben große Fantasie, stellen sich viel vor, wie das klingen kann. Und deswegen nenne ich diese. Und in den letzten Jahren sage ich dazu Mark Minkowski, der, also fantastisch, ich bin ja hier, als wir hier sprechen, bin ich in Amsterdam und mache mit ihm Gluck. Iphigenie und Olide singe ich, die Clytemnestra, und danach ist eine Pause und danach kommt Iphigenie und Tauride. Da bin ich nicht dabei, aber diese beiden Opern, also so ein Dirigent für Gluck, davon kann man nur träumen, weil er hat alles davon nicht gesprochen habe, die Fantasie und das Gefühl für das Dramatische, mal langsam, mal schnell, mal so, ja, Energie, also wahnsinnig schön. Und das Orchester ist auch ganz, ganz toll.
Die Musiciens du Louvre.
Ja.
Stichwort Minkowski, damit verbinden wir ja in erster Linie erstmal alte Musik, historische Musik, aber es gibt mit Ihnen eine Aufnahme, ich war sehr verblüfft, von Jacques Offenbachs Großherzogin von Gerolstein. 2002 hat es dafür sogar den Preis der deutschen Schallplattenkritik gegeben. Wie lief denn das in der Praxis vor Ort? Alter Musikspezialist trifft auf Offenbach.
Ja, Mark Minkowski würde nicht glücklich sein, wenn er hört, dass er alte Musikspezialist ist. Das ist er, aber er ist ja auch Spezialist von Mozart und Gluck ist ja nicht so alt. Ah ja, ich würde sagen, er ist Spezialist von französischer Musik, von A bis Z. Also er hat auch Debussy gemacht und Fauré und Bizet und das macht er alles wunderbar. Berlioz. Und ich wollte mit ihm eine Operplatte machen, mit Opernarien. Und dann hat er gesagt, nein, ich finde, wir sollen Offenbach machen. Dann habe ich gedacht, Offenbach, das ist doch stinklangweilig. Nein. Und dann hat er mich zu sich eingeladen und dann haben wir ein bisschen Offenbach-Beispiele gehört. Alte Aufnahmen von den Anfang des 20. Jahrhunderts, wo es irgendwie ganz anders geklungen hat. Also für mich war Offenbach Operette, so wie ich es gehört habe, im schwedischen Rundfunk in den 60er, 70er Jahren mit Sängern, die so, oh, so zuckersüß und stinklangweilig. Aber das war was, das hatte sehr großer Reiz, habe ich da entdeckt, diese alten Aufnahmen. Und mit Marc war das ganz toll, weil er hat ja auch selbst Aufführungen gemacht, sehr gelungene von Orfeo Enfer, La Grande Duchesse und sehr, sehr, sehr gelungene Aufführungen in Paris, wo ich leider nicht dabei war. Also er hatte recht, das hat mir gepasst, ihm passt sowieso und Offenbach ist richtig, richtig gut. Also es ist knapp sozusagen, es ist ja nicht Bach oder was weiß ich, Debussy, aber es hat viel Intelligenz, viel steckt dahinter, das man nicht merkt, wenn man es nicht entdeckt hat sozusagen.
que j'aime les militaires, j'aime les militaires, j'aime les militaires, leur uniforme coquet et leur moustache et leur humeur. J'aime les militaires, j'aime les militaires, j'aime les militaires, leur manière, leur tout me plaît. Quand je vois mes soldats prêts à partir pour la guerre, fixe droit, il y a 15 pas. J'en suis toute fière. Seront-ils vainqueurs ou défaits? Je n'en sais rien, ce que je sais. Je n'en sais rien, ce que je sais. Je n'en sais rien, ce que je sais. Ah, que j'aime les militaires, j'aime les militaires, j'aime les militaires, j'aime, oui, j'aime les militaires.
Rondo, der Großherzogin aus dem ersten Akt von Jacques Offenbachs Operette Die Großherzogin von Gerolstein mit Anne-Sophie von Otter und den Musiciens du Louvre unter Marc Minkowski. Anne-Sophie von Otter, vor ein paar Jahren haben Sie die Großherzogin auch in Basel gespielt und zwar unter der Regie von Christoph Marthaler. Für Sie war das wohl ein lang gehegter Traum. Hat denn die Wirklichkeit dieser Zusammenarbeit auch Ihren Erwartungen an das Regietheater entsprochen?
Das war ein ganz besonderes Erlebnis, mit Christoph Marthaler zu arbeiten. Er arbeitet nicht wie andere Regisseure. Er beobachtet, was man macht, spontan, was vielleicht, wenn man nicht probt, sondern nur herumsitzt oder ja, spontan was macht, dann sagt er, das behalten wir. Und er freut sich so, wenn er was findet und wenn eine gute Stimmung ist in der Probe, das ist ihm sehr wichtig. Und er zeigt nicht vor, so sollst du machen oder komm von da rein, sondern er sagt, so jetzt geht's los und dann sehen wir, was entsteht. Und der Dirigent hat auch mitgemacht, Hervé Niquet, der Franzose, er hat alles Mögliche gemacht, das ein Dirigent normalerweise wirklich nicht tut. Und dann haben wir, weil Christoph Marthaler hat gefunden, ja, der erste Akt, damit kann ich was anfangen, aber zweiter Akt, wo die alle in den Krieg gehen und es endet glücklich nach dem Krieg, nein, da will ich nicht mitmachen, das finde ich, das ist nicht in Ordnung, sondern wir machen was anderes. Wir machen den ersten Akt ziemlich ohne Striche und dann machen wir was anderes. Und da war eine sehr marthalerische zweite Hälfte. Und ja, es war sehr, sehr anders und sehr schön, sehr lustig, sehr traurig. Und manche im Publikum haben gemeint, was ist das? Wir wollten eine Operette sehen. Und andere haben sich totgelacht und fast geweint am Schluss, weil es so, ja, so ein richtig schwarzes Gefühl hatte.
Seit fast einem Vierteljahrhundert, seit 1987, sind Sie mit dem schwedischen Schauspieler und Theaterregisseur Benny Fredriksson verheiratet. Der ist inzwischen Direktor des Stadttheaters in Stockholm. Mhm. Und arbeiten Sie manchmal auch mit ihm zusammen?
Am Anfang haben wir ein Projekt zusammen gemacht in Drottningholm, das schöne kleine Theater am Schloss. Mit Barbara Bonney zusammen haben wir Händel, Arien, Duetten und Orchestermusik von Händel gemacht mit vier Tänzer, männliche Tänzer. Und das war ein Riesenerfolg mit Reinhard Göbel im Orchestergraben. Ganz lustig war das. Seitdem nicht. Also als ich ihn kennengelernt habe, war er Schauspieler, dann war er Regisseur und jetzt leitet er das große Stadttheater, so ein großes Ensemble und wahnsinnig viele Premiere und macht das sehr gut. Ich bin voller Bewunderung. Ich weiß nicht, wie er das macht. Also und er arbeitet aber wahnsinnig hart, aber wir verstehen uns da. Er hat seine Liebe zu, ja, auch Musik, aber Theater und ich zu Musik, also wir respektieren uns und verstehen uns.
Sie selber sind ja auch bekannt dafür, dass Sie eine brillante Darstellerin auf der Bühne sind, was für Opernsänger nicht gerade selbstverständlich ist. Haben Sie da was von Ihrem Mann lernen können?
Ja, also ab und zu habe ich ihn gefragt. Wie soll ich hier denken? Weil findest du mir, wenn du anschaust, bin ich da langweilig? Ich finde mich langweilig, stehe nur rum und so. Dann hat er mir gute Tipps gegeben. Wir haben nicht so aktiv gearbeitet, aber er sagt ganz kluge Sachen. Und ich als Schauspielerin ist mir sehr wichtig, dass ich mich entwickle. Weil am Anfang war ich, wie gesagt, sehr schüchtern und gehemmt. Und damit habe ich immer sehr, ich habe versucht, ganz hart damit zu arbeiten.
Wie ist das heute, wenn Sie eine Rolle darstellen? Gehen Sie an die Figur ein Stück weit intuitiv ran oder sind Sie da sehr überlegt in der Rolle drin? Gehen Sie ganz kontrolliert mit der Gestaltung einer Rolle um?
Ich weiß nicht. Ich glaube, erstmals die Musik sagt mir, was für ein Charakter das ist. Mein Instinkt gibt mir sehr viel Information. Also auf einer Seite arbeite ich sehr instinktiv und auf der anderen Seite bin ich sehr analytisch und arbeite mit meiner Intelligenz sozusagen, musikalische und darstellerische Intelligenz. Ja, diese Kombination ist es.
Also eine Mischung aus intuitiv und kontrolliert.
Aber ich bin nicht so jemand, ich gehe nicht zur Bibliothek und lese, wer ist Clytemnestra, die ich jetzt spiele hier in Amsterdam, die Geschichte, wo sind wir, warum ist sie da, bla bla bla. So arbeite ich nicht, da bin ich ein bisschen faul, sondern ich höre zu, was sagt mir erstmals die Musik und dann, was sagt der Regisseur, was soll ich machen? Und dann versuche ich das zu machen und gebe dann meine eigene Persönlichkeit. So.
Das war Quel prix de mon amour aus Médée von Marc-Antoine Charpentier mit Anne-Sophie von Otter und Lézard Florissant unter William Christie, eine Kostprobe von der CD Französische Barockopern. Sie haben eine Vorliebe fürs französische Repertoire, auch fürs französische Liedgut des 19. Jahrhunderts, beispielsweise die CD La Bonne Chanson, die Mélisande, Ihre Carmen oder auch das Album mit den französischen Barockarien. Was ist das, was Ihnen gerade an diesem französischen Repertoire besonders gefällt?
Ja, die Sprache natürlich. Ich spreche nicht Französisch fließend, aber ich kann es fließend singen. Ich liebe mich zu beschäftigen mit die französische Sprache, also die Konsonanten und die Vokalfarben und wie es weitergeht und wo es stoppt und das ist wirklich so ein ich weiß nicht warum, also im Vergleich mit Italienischen nicht zu vergleichen, also Italienisch finde ich nur harte Arbeit und gibt nichts zurück, ich verstehe das nicht. Also wenn jemand es so gut und knusprig singt wie Cecilia Bartoli, dann, das ist ja toll zuzuhören, aber ich kann das nicht nachmachen. Wie immer ich versuche, also gebe mir sehr viele Mühe, aber ich komme nie zu dieser Sprache. Natürlich, ich könnte es ja richtig lernen, so auf Intensivkurs fahren, aber ich habe nicht so große Lust dazu, weil mir die französische Musik auch so anspricht. Es hat mit den Farben, die Orchestrierungen zu tun. Es gibt so viele französische Komponisten, die ich liebe, Ravel, Berlioz vor allem, die Barockkomponisten, Charpentier, Rameau natürlich, Nummer eins, und dann Berlioz, die sind ja, so gut, fantastisch. Und dann die späteren Impressionisten und dann auch Michel Legrand, Léo Ferré und so weiter, Yves Montand zuzuhören und Charles Trenet. Ich habe viel solche Sachen auch gesungen und aufgenommen.
Sie haben auch Cécile Chaminade entdeckt, und zwar die Lieder von Cécile Chaminade. Die kennen die meisten eigentlich nicht. Wer sie kennt, sind die Flötisten, weil sie Stücke geschrieben hat für die Aufnahmeprüfungen an Musikhochschulen und dergleichen. Ja. Also ziemlich ungewöhnliche Literatur, also auch die Lieder. Mhm. Wie sind Sie denn darauf gekommen? Wie haben Sie die Noten gefunden?
Das war Bengt Forsberg, der liebt, in so Antiquariaten zu gehen, Notengeschäfte mit alten Noten, gebrauchte Noten. Und da hatte er irgendwann eine kleine Sammlung gefunden von Cécile Chaminade. Und eines Tages hat er gesagt, so können wir diese nicht durchsingen, durchspielen. So, das war Liebe auf den ersten Blick, glaube ich. Das war aber nicht am Anfang, als wir uns gekannt haben, sondern etwas später. Ich weiß nicht, wann der CD kam, aber das ging alles sehr schnell.
2001.
Ja, das war wahrscheinlich dann in 98 oder 99. Oh, diese Lieder sind doch fantastisch, so leicht und sprudel- und champagnerhaft, aber trotzdem mit sehr viel Geschmack und das französische Esprit. Und dann müssen wir suchen, ob es mehr gibt. Und dann sind wir zur Bibliothèque Nationale gegangen in Paris und alles haben wir dann durchgeschaut und diese CD gemacht.
J'assassine sans tes encore battre soudain. Oh, ah, si l'amour prenait racine, j'en planterai dans mon jardin. J'en planterai le long des routes, j'en mettrai pour tous et pour toutes. J'en mettrai assez pour chacun et je resterai aux écoutes attendant qu'il passe à quelqu'un. Oh, le long des routes, j'en mettrai assez pour chacun. Les garçons cueilleraient la plante, les filles souriraient mieux. Avec une douce brûlante, les doigts unis, la voix tremblante.
Ronde d'amour und L'amour captif, zwei Lieder von Cécile Chaminade, gesungen von Anne-Sophie von Otter. Am Klavier saß Bengt Forsberg. Anne-Sophie von Otter, Sie sind ja auch erfolgreich mit Liedinterpretationen von Grieg, Stenhammer und Sibelius. Die gehören ja auch nicht gerade zum klassischen Vademecum des Liedrepertoires. Was fasziniert Sie daran?
Ja, wie immer, das ist einfach gute Musik. Sibelius ganz anders, er schreibt anders. Die Symphonien und seine Kammermusik und seine Lieder, sehr, sehr Sibelius und sehr finnisch und so, mit viel Schwärze, aber auch Gefühl von der Natur. Und ich liebe diesen Komponist, er ist wirklich originell. Und die Texte, die er benutzt, sind in Schwedisch. Und natürlich in meiner eigenen Sprache zu singen, ist sehr angenehm, weil dann geht's ohne Übersetzung im Kopf. Es ist was ganz Besonderes, in Schwedisch zu singen, weil es meine Sprache ist, einfach. Und die Texte sind auch gut, so. Ja, das habe ich fast immer dabei, weil die auch ein bisschen knuspriger sind. Es ist ein bisschen mehr reinzubeißen. Auch für das Publikum, das nicht alles so, ich weiß nicht, Schubert ist ja auch fantastisch und das wissen wir alle, Schumann, Brahms, aber dass es mal ein bisschen Edge hat, so ein bisschen Kante. Und Grieg liebt das Publikum, ich liebe sie auch, aber nicht so, wie ich Sibelius liebe. Von Sibelius werde ich nie müde oder satt. Von Grieg kann ich ab und zu genug haben, aber das Publikum liebt immer Grieg. Und was war noch? Ja, schwedische Lieder sind
Stenhammer.
Auch, ja, Stenhammer, Siegel von Koch, Pettersson Berger. Also Schweden hat einen Schatz von fantastischen Liedern von Ende 19., Anfang 20. Jahrhundert. Das war also enorm viel. Ich habe ja auch ein paar CDs gemacht und die sind nicht bekannt, weil die meisten sind nicht aus Schweden und deswegen singt man nicht in Schwedisch. Das kann ich auch verstehen.
Wir hören jetzt ein Grieglied, den Blaubeerhang, und zwar sitzt wieder Bengt Forsberg am Klavier. Da nur noch ganz kurz die Frage, was sind die unverzichtbaren Qualitäten dieses Pianisten, mit dem Sie so gern zusammenarbeiten?
Ja, dieselben Qualitäten wie bei den Dirigenten, worüber ich gesprochen habe. Also er ist durch und durch musikalisch, er ist sehr schnell, er hat enorm viel Energie und Entdeckungshunger. Spielt nie nur aus Slentrian, also er setzt sich am Klavier und dann schöpft er sozusagen. Auch wenn ich denke, so ruhig, jetzt machen wir es nur so, dass wir es noch einmal durchgemacht haben. Nein, er ist voll von Feuer, er muss es interpretieren, jedes Mal. Und das ist natürlich fantastisch.
Nicht schon,
Das war eine kleine Collage, Edvard Grieg, Blaubeerhang aus Das Kind der Berge, dem Liederzyklus, gesungen von Anne-Sophie von Otter, am Klavier wiederum Bengt Forsberg. Dann von Gustav Mahler das Rheinlegendchen aus Des Knaben Wunderhorn mit Anne-Sophie von Otter und den Berliner Philharmonikern unter Claudio Abbado. Viermal haben Sie, Anne-Sophie von Otter, den Grammy erhalten, einer davon für diese Aufnahme mit Mahlers Wunderhorn-Liedern. Sie haben überhaupt einige wichtige Preise abgesahnt. Am amüsantesten stellte sich für mich eigentlich der Benson & Hedges Gold Award dar. Das hat bei mir natürlich die Frage ausgelöst, wie kommt es, dass ein Zigarettenproduzent ausgerechnet Sänger fördert?
Ja, das würde, glaube ich, heute nicht vorkommen. Ich glaube, diesen Preis gibt es nicht mehr. Die hatten einen Tenniswettbewerb und einen Gesangswettbewerb. Das ist eigentlich eine Schande, aber... Ja, das war in den 80er Jahren, Anfang der 80er Jahren, das war in 82. Und damals ging das noch und man hat nicht vielleicht so viel nachgedacht, wie man hat nicht diese Augenbrauen hochgehoben wie heute. Damals habe ich auch geraucht und ich weiß, vor diesem Preis, das war nicht in London, sondern in Oldborough oder so. Man musste hinreisen und dann habe ich am Nacht vor dem Finale, saß ich ganz spät und habe getrunken und geraucht und gelacht und das, so, das kann ich heute nicht verstehen, wie habe ich das gemacht vom Gewissen her. Und also da, wenn man jung ist, geht alles, aber...
Seit 2008 sitzen Sie selbst in einer Jury, nämlich in der vom schwedischen Polarmusikpreis. Worum geht's denn da?
Der Polarpreis ist ja das Geld von Stikkan Andersson, der Manager war von ABBA. Also er hat ganz viel Geld gemacht dank ABBA. Hat auch andere Künstler, Artisten geholfen oder unterstützt. Und dieser Polarpreis wird jedes Jahr gegeben an einen klassischen Künstler und einen populären Künstler. Also das erste Jahr waren es, glaube ich, Paul McCartney und die baltischen Staaten oder sowas. Das war ja damals, als die baltischen Staaten frei wurden von Sowjetunion. Dieses Jahr waren es Emerson Quartet und Patti Smith.
Wir hören jetzt ein bisschen was Polares, einen Ausschnitt aus Peter Skalsorp, Island Dreaming. Island Dreaming war das, ein Ausschnitt daraus, von Peter Skalsorp komponiert, von Anne-Sophie von Otter gesungen und begleitet wurde sie vom Brodsky-Quartett. Sie haben Lieder der Popgruppe ABBA genauso gesungen wie von Elvis Costello und Crossover funktioniert ja eigentlich nicht bei allen Künstlern in der Klassikszene, ehrlich gesagt bei den wenigsten, bei Ihnen schon. Müssen Sie sich, wenn Sie unterhaltende Musik singen, stimmlich umstellen? Ist da irgendwas anders, damit Sie Ihre Stimme nicht ruinieren?
Ja, nicht so, dass ich die Stimme nicht ruiniere, aber dass ich die Musik nicht ruiniere. Wenn ich einen Jazz-Standard oder einen Popsong singe, dann, wenn man das mit zu viel Klang singt, also klassischer Klang, das heißt mit voller Stütz, so Gesangsstutz, und das Ganze, dass diese Halsgebiet und alles Kopfstimme, das wird dann was sehr Lächerliches. Das ist das eine. Und das andere ist, rhythmisch muss man sich ein bisschen frei halten. Man kann ein Popsong nicht 1, 2, 3, 4 so ganz singen, wie es notiert ist, vielleicht. Man muss es freier singen, rhythmisch. Also Rubato heißt es ja. Wenn man klassisch denkt, dann sagt man Rubato. Und das gibt es auch in klassischer Musik. Da rubatieren wir ja auch. Aber noch mehr, so Timing. Und das ist das Wichtige. Und vom stimmlichen Klang, dann heißt es für mich, dass ich tiefer singe, in eine andere Lage, eine tiefere Lage, die mehr an meine Sprechstimme erinnert.
2001 haben Sie zusammen mit Elvis Costello das Album For the Stars aufgenommen. Wie war die Zusammenarbeit mit dem irischen Popkünstler?
Ganz toll. Das ist ein hochbegabter Mensch, sehr intelligent, sehr schnell, eine große Erfahrung, guter Geschmack. Also in der Zusammenarbeit mit mir hat er ganz genau gewusst, finde ich, was mir da passt und nicht passt und wie wir denken sollen. Zum Beispiel, dass alle auf einmal in dem Studio nicht zuerst, was weiß ich, Klavier und dann Gesang und dann Percussion, Schlagzeug, sondern alle waren da. Ich war in meiner kleinen Box, Booth, meine Ecke mit Kopfhörer und so. Und das war auch eine sehr lange Vorbereitung. Wir haben Musik aneinander geschickt, auf Kassetten. Das mag ich, das habe ich gehört, als ich Teenager war. Und er hat zurückgeschrieben, ach so, das wusste ich nicht, dass du das magst. Und dann, wenn ich das höre, dann denke ich an dieser Künstler, hör dir das an, wie findest du das? Also sehr gut vorbereitet und er ist ganz toll.
Broken bicycles, old busted chains, rusted handlebars out in the rain. Somebody must have an orphanage for all these things that nobody wants anymore. September's reminding July. It's time to be saying goodbye. Summer is gone, our love will remain like all broken bicycles out in the rain.
Broken Bicycles von Tom Waits, hier in einer Kooperation von Anne-Sophie von Otter und Elvis Costello vom Album For the Stars. Mut zum Älterwerden braucht man auch auf der Opernbühne dringend. Hieß das für Sie wohl auch ein Stück weit Abschied von den Mädchen- und Hosenrollen, die Sie ja als junge Frau sehr oft eigentlich gemacht haben? War das ein schwerer Abschied?
Nein. Bye. Ich habe sehr glücklich gewinkt, weil diese Hosenrolle hatte ich so satt. Ich also noch eine Hosenrolle und ich... Boah, nein, also diese Hosenrollen, die sind für einen jungen Sänger wunderbar, weil man kann, die sind sehr schöne Spielrollen und sehr dankbar. Und aber diese jungen Männer sind ja so naiv und manchmal ziemlich dumm und
wurde auch langweilig.
Ja, die wurden einfach langweilig. Und dann eine Frau zu singen, einen Rock zu tragen. Das war mir dann so auf einmal so wichtig. Also vor dem Alter von, was soll ich sagen, 35 hatte ich keine Lust auf Carmen überhaupt. Und dann habe ich Carmen in Konzert gesungen und da habe ich plötzlich gemerkt, diese Rolle muss ich singen. Ja, weil erstmals war die Musik so und die Geschichte so toll sind. Aber auch eine Frau zu singen, das war plötzlich ein richtiges Bedürfnis. Natürlich habe ich Dorabella gesungen, aber die hier gehört fast zu dummen, naiven, jungen, nicht Hosenrolle, aber sie ist ja sehr jung und sehr naiv.
Schlichtes Fach, Dorabella.
Ja, ja, ja. Also deswegen, in meinem Fall, also war genug. Und
das war im August 2002 mit der Carmen. Mhm. Das war im Kleintborn. War das für Sie selber eigentlich eine sehr ungewohnte Bühnenerfahrung? Weil Sie mussten sich ja dann mit Sicherheit auch anders bewegen, mit den Röcken und dergleichen. Wie haben Sie das erlebt?
Ja, der Regisseur, das war David McVicker. Und der ist jemand, der hat alles vorbereitet. Er hat gesagt, jetzt kommst du da rein und du gehst so und du sollst deine Hand hier halten, auf die Hüfte und so. Nicht wie Martal, über den wir gesprochen haben, wo das alles mehr spontan aus der Situation kommt. David McVicker, ja, er hat gesagt, beweg dich jetzt wie eine Frau. Und da habe ich gesagt, darf ich das? Ja, jetzt ist deine Chance, tu das jetzt. Wie sagt man, also Hüfte hin.
So Catwalk-artig.
Ja, also Hüfte hin und Hüfte links, Hüfte rechts, Po raus und so. Und das war, oh, endlich darf ich das alles machen.
Hat Spaß gemacht.
Ja. Es war nicht einfach. Also das natürlich musste ich mich daran gewöhnen. Ich bin ja auch eine große Frau, 1,82 Meter. Und so, also es war nicht unbedingt bequem am Anfang, aber nach 6 Wochen ging es schon.
L'amour est un fond de bohème, il n'a jamais, jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Mais si je t'aime, si je t'aime, prends garde à toi.
Ja, die Liebe hat bunte Flügel, die Habanera aus Georges Bizets Carmen mit Anne-Sophie von Otter in der Hauptrolle. Claudio Abbado hat die Berliner Philharmoniker dirigiert. Ich möchte auf ein ganz besonderes Projekt von Ihnen zu sprechen kommen. Eins, was Ihnen, glaube ich, auch selber sehr am Herzen gelegen hat. Das ist das Album mit der Musik aus dem Konzentrationslager Theresienstadt mit Liedern von Viktor Ullmann, Ilse Weber und vielen anderen. Auch ein Album, was nicht in den klassischen Liederkanon reinpasst. Sie haben ja offensichtlich durch Ihre Familie einen persönlichen Bezug zu diesem Album.
Ja, diese Frage bekomme ich immer und natürlich ist es so, das werde ich gleich erzählen, aber der Grund war, dass ich im Jahr 2000 eingeladen wurde zu singen an eine Vernichtungskonferenz in Stockholm und da habe ich gedacht, was soll ich jetzt singen, Mahler vielleicht oder Korngold, aber dann hat die Organisatorin da, die Chefin sozusagen von der Konferenz, hat gesagt, kennst du nicht Theresienstadt? Das war ein Konzentrationslager in Tschechien, wo sehr viele Künstler waren aus Prag, also Schauspieler und Künstler, Musiker, Komponisten. Und habe ich gesagt, nein, ich kenne nur den Namen Theresienstadt, sonst sagt mir das nichts. Dann hat sie mir einige Beispiele gegeben von Viktor Ullmann und das Wiegenlied von Ilse Weber, Wiegala. Und dann habe ich 3 davon gesungen und das hat mir zutiefst berührt, dass diese Menschen da eingezwungen waren, unter schreckliche Bedingungen gelebt haben. Und nicht alle, aber viele davon wurden so von der Musik geholfen, dass die Tage erträglicher wurden. Und das, man kann sich nicht vorstellen, wie das ist, in ein Gefängnis, in ein Konzentrationslager zu sein. Das kann man nicht. Aber ich kann mich ein bisschen vorstellen, wie sehr die Musik mir helfen würde, wenn irgendwie was Schreckliches passieren würde. Und auch weiß ich ja, wenn ich deprimiert bin oder traurig bin oder so nicht 100% froh, dass die Musik kann meine Laune so verändern. Und deswegen habe ich gedacht, So ein Projekt würde ich sehr gerne machen. Das kam auch direkt nach die ABBA-CD. Und die ABBA-CD habe ich gemacht, weil, ja, das war so, ich liebe ABBA, ich möchte ein ABBA-CD machen. Das war ganz Luxus, ein Luxusprojekt. Und Theresienstadt kam, also ich habe gedacht, jetzt mache ich was Wichtiges. Nicht nur für mich oder so, sondern das muss sein, weil diese Zeit dürfen wir nicht vergessen. Und ja, es war mir sehr, sehr wichtig. Deswegen. Und dann, als ich mein erstes Interview gemacht habe, nach der Erscheinung, plötzlich war mir auch klar, dass es eine Connection gab zu meinem Vater, der Diplomat war und in den 40er Jahren in Berlin stationiert war. Und er war in Warschau auf irgendwas Arbeitsreise und auf dem Weg zurück, auf dem Nachtzug Warschau-Berlin, wurde er begegnet von Kurt Gerstein, der SS-Offizier war, aber der nicht Nazi-Sympathien hatte, ganz umgekehrt. Er war sehr aufgeregt, er hatte die Gaskammern erlebt von außen, er hat die Schreien gehört und das alles durch ein Fenster gesehen, was da Schreckliches passiert war. Und er war so ein, sozusagen ein Undercover-Agent. Er hatte ein Familienmitglied, der auch getötet wurde und er wollte sehen, was ist das, was ist da los eigentlich? Und das hat er alles meinem Vater erzählt und wollte, dass mein Vater, der Diplomat war, das weitergibt und dass die westlichen Länder das wissen müssen und was machen. Und ja, er hat nicht verstanden, wieso der West nicht reagiert. Wenn sie das jetzt wissen, müssen die doch was machen. Mein Vater hat es weitergegeben und nichts wurde gemacht, viel später erst. Und das war für meinen Vater ein sehr schlimmes, trauriges Erlebnis. Dass erstmals die Begegnung mit Gerstein, diese sehr starke, schreckliche, schreckliche Geschichte, alles, was er erzählt hat. Und dann, dass er es weitererzählt hat und niemand hat etwas gemacht. Das war für ihn lebenlang, glaube ich, war immer da als ein dunkler Schatten. Und mein Vater war kein besonders einfacher Mensch und für mich war das, er ist seit lange tot, seit 88 schon, aber für mich war das irgendwie so ein Faden zu meinem Vater zurück. Das mache ich jetzt für diese Opfer natürlich im ersten Sinn, aber auch ein bisschen als ein Gedanke an meinen Vater.
Ich wandere durch Theresienstadt, das Herz so schwer wie Blei, bis je mein Weg ein Ende hat, bis je mein Weg ein Ende hat, dort knapp an der Bastei, dort knapp an der Bastei. Dort bleib ich auf der Brücke stehen und schau ins Tal hinaus. Ich möchte so gerne weitergehen, ich möchte so gerne weitergehen, ich möchte so gern nach Haus. Ich möchte so gern nach.
Ich wandere durch Theresienstadt und Vigala von Ilse Weber, gesungen von Anne-Sophie von Otter. Bengt Forsberg war der Mann am Klavier und Bebe Riesenfors hat Akkordeon gespielt. 60 Gedichte hat Ilse Weber in Theresienstadt geschrieben, einige davon vertont und sie zur Gitarre in ihren Nachtwachen als Krankenschwester vorgetragen. Wir kommen zu Love Songs, ihrer bei Naiv erschienenen neuen Doppel-CD-Aufnahme mit Liedern von Brad Mehldau. Aber darüber hinaus gibt es neben den Original-Mehldau-Songs auch noch andere Songs von Joni Mitchell, Michel Legrand oder John Lennon, französische Chansons, kurz eine Auswahl von Mixed Pickles aus Jazz, Musical und Pop. Welche Geschichte steckt hinter dieser vielseitigen Doppel-CD?
Ja, ich singe ja gerne Standards und Pop-Songs. Ich habe ein ganzes, ich weiß nicht wie viele Meter ich in meiner Notenbibliothek habe von solchen Sachen. und habe immer wieder versucht, so ein paar Songs mit Bengt Forsberg zu machen. Aber Bengt ist ja ein Klassikpianist, er ist kein Jazzpianist. Und er, ja, das, dann wird immer so, oh, ich kann das nicht. Und er versucht was und manchmal geht's und manchmal nicht. Also es ist nicht seine Schuld, er hatte einfach nicht diese große Liebe zu dieser Musik. Und da habe ich immer gedacht, oh, eines Tages möchte ich das mit jemand machen, der das wirklich kann und so. Und da habe ich Brad Mehldau im Rundfunk, im Radio gehört in Schweden. Jemand hat da ein Jazzstück so schön gespielt, schön Jazz. Es gibt ja verschiedene Arten, Jazz zu spielen, also so viele Arten, wie es auch Jazzmusiker gibt. Und Brad spielt sehr, sehr harmonisch reich, polyphon, er ist sehr gut technisch, aber auch sehr, sehr sensuell, sinnlich. Und ich stand da über mein Radioapparat und wer spielt so schön, wer spielt so schön? Ja, und das war Brad Mehldau. Da habe ich sofort viele CDs mit ihm gekauft und da habe ich davon geträumt, mit dieser Pianist möchte ich Standards singen. Dann hatte ich die Chance, mit jemandem zu sprechen, der in Carnegie Hall arbeitet und der den Manager kennt von Brad. Und er hat gesagt, ich will, dass du hier ein Konzert machst in Carnegie Hall. Und da habe ich gesagt, ich möchte ein gemischtes Programm machen. Und ja, dann hat er, der Manager, angerufen und in einer Stunde war ich bei Brad zu Hause, weil er war aus großer Chance in New York. Ich war in New York, wir haben uns getroffen und so ist das losgegangen. Und es ist, wir arbeiten sehr gut zusammen.
Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin, faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les lignes, entre les mots et sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit.
Avec le temps von Leo Ferry. Anne-Sophie von Otter sang. Brad Mehldau saß am Klavier. Eine Kostprobe des gemeinsamen Albums Love Songs, das vor 9 Jahren entstanden ist. SWR 2 zur Person Anne-Sophie von Otter. Ausklingen lassen wir diese Sendung mit dem Titel Chanson ihres originellen Albums Douce France, süßes Frankreich. Dafür hat die Künstlerin 2015 den Grammy Award erhalten, als bestes klassisches Gesangssolo.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois.
Das Leo Scholjak-Chanson Douce France nach Charles Trenet. Damit ist diese Sendung zu Ende gegangen. Es ist das titelgebende Chanson aus Anne-Sophie von Otters Grammy ausgezeichnetem Album Douce France. Die Mezzosopranistin war heute auch zu Gast in Zur Person. Dies war eine aktualisierte Version der Ursendung vom Februar 2012. Falls Sie diese Sendung nochmals nachhören möchten, sie steht im Internet unter swr2.de. Dort einfach durchklicken bis zur Person. Ab dem 2. Februar kann man die Mezzosopranistin an der Königlichen Oper Schweden regelmäßig in Francis Poulencs Oper Dialogue des Carmélites erleben. Dirigent wird Marc Soustrot sein. Regie Johanna Garbe. Jetzt folgen die Nachrichten und dann geht's weiter in SWR 2 mit aktuellen Büchertipps im Magazin Lesenswert. Am Mikrofon verabschiedet sich Gabi Beinhorn.